Ist natürlich ein besonderes Gefühl, im Ruhrgebiet überhaupt ein Stück, das im Ruhrgebiet spielt, zu spielen, weil mein Vater selber auf Zeche war, im Essener Norden. Und ich konnte auch in einer Textstelle die Zeche Emil Emscher, wo mein Vater gearbeitet hat, das konnte ich auch einbauen. Und ich kenne natürlich die ganze Sozialromantik des Ruhrgebiets mit Glück auf und der Steiger kommt und so alles. Und da ist schon ein schönes Gefühl, die Tradition ein bisschen über ein Theaterstück wieder an die Leute zu bringen.
Und Sie sind ein Essener Jung, tatsächlich aufgewachsen an der Hafenstraße?
Ich bin an der Hafenstraße 183, bin ich groß geworden, ungefähr 500 Meter vom Stadion entfernt, vom damals Georg-Melche-Stadion entfernt und als Kind auch immer dort gewesen und so. Und ja, und wie gesagt, mein Vater, mein Opa, meine Onkels waren auf Zeche. Ich kenne das Ganze drumherum mit Zeche und mit Essen und mit Industrie und Krupp und so. Das ist mir alles sehr bekannt aus der Kindheit.
Und auch noch heute RWE-Fan?
Absolut, nicht nur Fan, sondern Mitglied seit, ich habe meine silberne Nadel habe ich schon, aber auch schon seit 10 Jahren. Anfang der 90er bin ich Mitglied geworden und natürlich Dauerkarteninhaber.
Wir laufen ein Stück. Für Sie ging es nach dem Abitur erstmal in die Richtung Lehrer. Aber das war dann doch nicht Ihres?
Genau, ich hatte erst Lehramt studiert für Sport und Musik und dann musste ich ein Jahr lang auf das Referendariat warten, weil ich ja einer dieser Boomer-Jahrgänge bin. Und dann während dieses Wartens bin ich dann über die Musik und so am Theater in Oberhausen gelandet. Und da wurde mir dann ein Vertrag angeboten, ob ich nicht Lust hätte, auf die Bühne zu gehen und so. Und im Schauspiel mich da ein bisschen auszuprobieren. Der Intendant hat gesagt, ich biete dir einen Vertrag an hier. Lehrer kannst du immer noch werden. Und dann hat er mir die Hand hingehalten, dann habe ich eingeschlagen und dann bin ich seitdem an Theatern unterwegs und bin nie Lehrer geworden.
Aber parallel noch die Ausbildung an der Folkwang-Hochschule?
An der Folkwang-Hochschule, ich hatte das Engagement und bin dann zur Folkwang-Schule gegangen und habe gebeten, als Gasthörer dort Aufnahme zu finden, um das natürlich ein bisschen auf sichere Füße zu stellen, diese Schauspielerei. Und dann haben die gesagt, dass die an sich keine Gasthörer nehmen, aber ich soll mal vorsprechen, das habe ich dann gemacht. Und dann haben die gesagt, sie begleiten mich mit Schauspiel und Sprecherziehung und so. Und meinen szenischen Unterricht habe ich dann eben schon am Theater, weil ich schon am Theater engagiert war.
Dann gab es später eine Festanstellung im Grillo-Theater. Sie waren aber auch in ganz Deutschland unterwegs an Theatern, sind aber immer irgendwie nach Essen zurückgekommen.
Ja, meine Basis ist nach wie vor Essen. Also nach Oberhausen, Stendal, Regensburg bin ich nach Essen zurückgekommen und dann auch wieder unterwegs gewesen in Osnabrück und überall, aber familiär und freundschaftlich und so natürlich nach Essen verbunden immer, ja.
Ich habe mir Ihren Lebenslauf angeschaut und habe so gemerkt, Sie müssen oder mussten immer sehr flexibel sein.
Natürlich, räumlich muss man flexibel sein als Schauspieler. Man kriegt nicht unbedingt immer Angebote da, wo man hin will. Man muss sich schon darauf einlassen, ist nicht unbedingt ein sozialer Beruf im Sinne von, ich gründe eine Familie und lasse mich dort nieder und dann wohne ich die restlichen Zeit bis zur Rente dort, sondern man muss unterwegs sein. Ich war auch zwischendurch frei unterwegs, also nicht nur im festen Engagement, sondern frei habe ich dann in Norddeutschland, Süddeutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall gearbeitet. Da muss man unterwegs sein, muss sich darauf einlassen können auch. Ja.
Und nicht nur Schauspieler, sondern auch Musical, Regie haben Sie auch geführt, Hörspiele, also irgendwie alles, oder?
Ja, das ist durch die Tätigkeit, die ich vorher hatte, also dass ich Musik studiert habe, dadurch hatte ich eine gewisse Möglichkeit auch zu singen, habe auch den Gesangsunterricht genommen bei verschiedensten Musical-Leuten auch und bei der Noel Turner von der Folkwang-Schule und so. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, wenn ich frei unterwegs war, ist es ganz gut, wenn man auf mehreren Standbeinen steht, dann kann man mehrere Engagements, dann kriegt man mehr Angebote auch. Und dadurch konnte ich in die Musical-Szene auch rein und konnte dort auch Stücke als Gast machen an Theatern und so. Und Regie auch, habe ich mehrere in Tecklenburg und in Trier gemacht und so. Und wäre auch ein Standbein gewesen, aber ich habe dann irgendwann gesehen, ich spiele lieber, als ich Regie führe. Deswegen habe ich das dann irgendwann zur Seite getan.
Und da sind einige Solostücke auch mit dabei, habe ich gesehen, zum Beispiel Heinz Erhardt spielen Sie jetzt auch im Februar wieder in Mönchengladbach. Wie schaufelt man sich solche Textmengen drauf und behält sie dann auch noch im Kopf?
Ja, das ist so, dass diejenigen, die nicht mit Schauspiel zu tun haben, glauben immer, dass der Text wahnsinnig aufwendig wäre oder so. Aber es ist eher das Werkzeug für uns. Ohne Text brauchen wir ja gar nicht erst antreten. Das muss man. Jeder Arzt kennt auch wahnsinnig viele Medikamente oder jeder Apotheker oder Handwerker kennen ihre verschiedenen Sand und was weiß ich, Metalle und so Sachen. Und so muss ein Schauspieler oder Schauspielerin natürlich ihren Text können. Wir lernen ja kein Gedicht auswendig und sagen das, sondern der Text ist an sich nur dazu da, um die Emotionen zu verkaufen. Deswegen ist das unser Werkzeug und das gehört halt dazu. Das muss man machen.
Wie machen Sie das? Überfliegen Sie den Text dann am Abend vor der Vorstellung nochmal oder haben Sie ihn einfach im Kopf?
Das kommt drauf an. Natürlich bei den Soloabenden, Kontrabass von Süskind beispielsweise ist 2 Stunden lang. Den muss ich dann, wenn ich den ein paar Wochen nicht gespielt habe, dann muss ich den durchgehen oder den Heinz Erhardt-Abend oder solche Sachen. Klar, die muss ich dann durchgehen. Die hat man sich irgendwann mal drauf geschafft und das sind aber 2 Abende. Ich glaube, den Kontrabass habe ich 280 oder 300 Mal gespielt, den Heinz Erhardt-Abend bestimmt auch 250 Mal. Die sind dann irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen, aber man muss sie so ein bisschen aus dem Keller wieder hervorholen vor dem Abend, dass man nicht da steht und anfängt zu stottern. Diese Abende habe ich immer gemacht, Zeiten meines künstlerischen Daseins an den städtischen Bühnen und an den Staatsbühnen und so, wo man fest im Engagement ist. Die habe ich gemacht, um so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, weil ich so aus der freien Szene auch komme, hier in Essen auch in den 80ern auch Musik gemacht habe und so. Und da wollte ich auch immer den Kontakt zur freien Szene und meine Freiheit auch genießen, wenn ich im Stadttheater das machen musste, was die Dramaturgie oder die Intendanz oder die Oberspielleitung will. Dann kann ich an den Abenden kann ich dann machen, was ich will. Das habe ich mir immer offen gehalten, dass ich ein bisschen, wie gesagt, über den Tellerrand geguckt habe.
Und jetzt im März eben das Rurikel und das hat natürlich auch ein bisschen was mit Zollverein zu tun. Deswegen passt das ganz gut. Wir stehen hier vor der Rolltreppe hoch zum Ruhrmuseum und ich bin mal ein bisschen gespannt. Wir schauen uns ein bisschen was von der Ausstellung an, welche Erinnerungen das bei Ihnen hervorruft. Sie haben ja eben schon erzählt, dass der Bergbau mit Ihrer Familie sehr viel zu tun hat.
Absolut. Ja, ich kenne Zollverein natürlich auch, weil ich hier schon auch mal in den Ausstellungen war. Und kenne natürlich die Bilder, wenn ich Kind war, wenn mein Vater von der Schicht kam und dann, die haben sich natürlich in der Kaue gewaschen oder so, aber der Kohlestaub ist ja so fein gewesen, dass die überall noch an den Augen oder an den Händen in den kleinen Falten oder so hatten die noch den Kohlenstaub. Das kenne ich von meinem Vater natürlich noch oder wie das aussah, wenn die Männer mit ihren Anzügen da durch den Stadtteil liefen oder sowas. Und ich war auch im Knappenverein, mein Vater war Vorsitzender von dem Knappenverein in Vogelheim. Von daher hatte ich auch früh mit diesen Männern auch Kontakt. Dann hat man halt in der Kirche immer gestanden und hat dann die Lampe hochgehalten oder den großen Pickel, mit dem die Kohle da früher abgeschlagen haben und sowas. Das hatte so eine Tradition. Von daher wird das aber, ich bin gespannt, das wird bestimmt Erinnerungen wach machen.
Haben Sie das Ruhrgebiet denn immer auch noch mitgenommen zu Ihren Engagements?
Absolut, klar. Natürlich über meine Vergangenheit. Ich stehe dazu. Ich bin ein Bergmannskind und das ist ja so, in den Theatern trifft man dann Leute, die aus Hamburg kommen, aus Norddeutschland, aus Süddeutschland und so. Und es ist ja immer, wenn man einen Hamburger Jungen trifft, dann ist ja das Beste, wenn der Vater Seemann war. Oder wenn einer aus Bayern kommt, dann muss der Bauer gewesen sein. Aber wenn einer aus dem Ruhrpott kommt, dann muss der Vater möglichst auf Tscheche gewesen sein. Und dieses Bild habe ich halt erfüllt. Und dadurch war das immer so, ich habe auch den Ruhrgebietsdialekt mit Dat und Watt neben der Bühne, wenn ich jetzt nicht gerade ein Shakespeare spiele oder so, dann weiß ich auch, wie man im Ruhrpott redet. Und das habe ich so natürlich vor mir hergetragen auch.
Im Rurikel geht es auch unter Tage.
Ja.
Und das kam Ihnen wahrscheinlich entgegen, oder?
Das kam mir entgegen, aber man muss ehrlich sagen, ich als Kind oder als Jugendlicher, mein Vater hat uns nicht unbedingt so jetzt da reingezogen, weil damals war das noch nicht so eine Wahnsinns-Sozialromantik, wie das heute ist. Damals war das hier, verdammte Maloch, scheiß Püt und so, ne, macht da Dinge zu, wie zum Beispiel auch Zollverein, ne, boah, das macht die ganze Umwelt, das ist alles immer dreckig, sonntags, man kann die Klamotten nicht draußen aufhängen zum Trocknen und so, macht da Dinge zu. Jetzt ist das ein Weltkulturerbe, aber früher war das so, dass mein Vater uns nicht unbedingt ihr müsst jetzt unbedingt mal nach unten, damit ihr das mal seht oder so. Da war das Maloche, da war das gefährlich, da wollten die Männer ihre Kinder von fernhalten. Wir sollten es mal besser haben als die.
Im Stück sind Sie Radiomoderator. War das auch mal eine Option für Sie?
Moderator nicht unbedingt eine Option. Also als Kind weiß ich, also als Jugendlicher weiß ich, dass ich in Vogelheim, im Jugendhof Vogelheim, habe ich Platten aufgelegt. Das hieß Top Ten damals. Da haben wir Platten aufgelegt, samstags, wenn da Disco war und so. Das war eine Sache auch mit Ansagen und so, der Nächste von Deep Purple und was weiß ich was. Das war ganz witzig, aber ich habe auch bei Hörspielen mitgespielt, in Köln und auch in Osnabrück und so. Aber Moderation war nicht so, die Abende, die Soloabende, die ich mache, die sind so ein bisschen eine Verbindung manchmal auch zwischen Moderation und Schauspiel. Aber Radio-Moderation an sich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine Option für mich war.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn es jetzt um das Rurikel geht?
Ich freue mich drauf, auf das Publikum im Ruhrgebiet, weil wir machen es ja in Castrop-Rauxel, ist es ja regelmäßig gewesen, dann so ein bisschen im östlichen Teil des Ruhrgebiets sind wir unterwegs und ich freue mich, dass wir jetzt langsam so in unsere Heimat kommen, so Oberhausen, Essen, Duisburg vielleicht oder so, dass wir ein bisschen den Westen vom Ruhrgebiet auch mit einnehmen können. Weil es gibt ja so ein bisschen so eine Grenze zwischen Bochum und Dortmund und so auf der westfälischen Seite waren wir mal und jetzt kommen wir langsam hier rüber in unsere Gefilde. Und da freue ich mich besonders drauf, in Essen natürlich, in der Heimatstadt, in der Zeche, die man kennt, dort so ein Ruhrgebietsmusical zu spielen.